Ja, guten Morgen, liebe Freunde von der Sommerzeit. Ich hoffe, dass ihr alle gut geschlafen habt und wohl wach sind. Das ist immer ein bisschen eine Gewöhnung für mich, um mich auf die neuen Zeiten einzulassen, aber irgendwie geht es ja dann immer wieder und das ist auch wunderbar. Genau, ich danke dir vielmals, Reini, für die Einleitung, auch gerade den Versen, die wir uns heute werden beschäftigen aus dem 1. Petrusbrief. Wir haben uns ja das letzte Mal stark damit auseinandergesetzt, wie es ums Wesen der Kirche steht, wie das früher noch der Fall war, wo die Kirche nach Pfingsten in dem Sinn gegründet worden ist und wie sich das über die Zeit aus entwickelt hat. Und heute, wie wir es auch im Bibeltext gelesen haben, möchten wir schauen, wie können wir denn überhaupt gute Antwort heute in unserer Gesellschaft wiedergeben? Wie können wir etwas von dieser Hoffnung wiedergeben, wo wir in uns selber in den Trägen tun, aber auch anderen verkünden sollen. Und wir werden heute uns ein bisschen mit dem Atheismus und auch mit dem Islam auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass jeder von uns kann etwas davon mitnehmen, damit er weiss, auf was kann ich im Gespräch mit solchen Leuten eingehen und wie kann ich auch Mut danken, um überhaupt auf sie zuzugehen. Oft ist es ja so, dass man nicht auf Menschen zugehen, wie man sie noch nicht so kennt oder wie man nicht genau wissen, was sie denken, wie sie die Welt verstehen. Und das soll eigentlich uns wie ein bisschen die Hemmschwelle wegnehmen, heute auch, dass wir auf die Leute zugehen können und auch etwas von der Bibel, von dem, was Jesus Christus offenbart hat, weitergeben. Genau, das wird so der grosse Bogen sein. Ich möchte gerne zum Anfang beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du die Kirche ins Leben gerufen hast. Vor gut 2000 Jahren. Und dass du deine Jünger mit Hoffnung ausgerüstet hast für ihren Dienst. Und dass wir auch dürfen auf die Hoffnung zurückgreifen in unserem Alltag, wie auch auf den Dienst, den wir wahrnehmen sollen. Ich bitte dich, dass du uns heute zeigen tust, wie wir das können. Auch wenn es sehr oberflächlich zum Teil um die Themen gehen wird, so bitte ich dich, dass du uns wirklich auch in der Stille mit dem begleiten tust, was es könnte heissen, einem zu begegnen, der jetzt eben atheistisch oder wo muslimisch, dass etwas von deiner Hoffnung weitergegeben werden kann. Und ich bitte dich gerade auch um all die, die Schwieriges durchmachen, was heute in dieser eher technischen Predigt ja, vielleicht nicht sehr seelsorgerlich kommen wird sein, dass du diesen Leuten näher bist, die Schwieriges durchmachen und sie begleiten durch diesen Prozess. Erfüll du sie mit deiner Liebe und deinem Frieden. Ich möchte dich loben und preisen, dass wir dürfen heute einmal mehr über dich und dein Wort nachsinnen. Amen. Ja, wie es bei dem Thema ist, wenn man über andere Weltanschauungen auch tut, ins Gespräch kommt oder sich mit dem auseinandersetzt, ist es immer so, gerade für eine Predigt, sehr schwierig, sich irgendwo durch zu definieren. Weil man kann sich extrem in den Details verlieren und dann wird es einfach extrem lang. Und darum würde ich jetzt eigentlich den ersten Teil ein bisschen kürzer machen, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich will nämlich ganz kurz nochmal einen Rückblick aufgreifen, aber nicht so detailliert, wie ich es gedacht habe. Wir haben das eben mit den Kirchen auseinandergesetzt, wie sie entstanden ist, was es so für erste Bewegungen dann auch gegeben hat, die aus den Kirchen heraus selber dann entstanden sind. Wir haben zum einen eben einen römischen Philosoph angeschaut, der ein bisschen die Haltung hatte, dass die Christen dumm wären, wie sie sich mit den Armen abgeben und dass aufgrund von dem auch die Botschaft der Christen eigentlich nur für die Dummen zugänglich wäre. Wir haben den Marcion angeschaut, der ganz andere biblische Ansichten vertreten. Ein Mann, der das ganze Alte Testament beispielsweise über den Haufen gerührt hat, weil er einfach nicht können, den Schöpfer und Erlöser können miteinander übereinbringen. Und wir haben dann auch geschaut, wie sich das Christentum sonst ein bisschen im Römischen Reich weiterentwickelt hat. Und wie das dann auch immer ein bisschen mehr dazu gekommen ist, dass sie auch durch das Römische Reich ein bisschen institutionalisiert worden ist. Genau. Wir haben dann ein bisschen auch über den Karl den Grossen nachdenken, ein Mann, der vieles von unserem Kirchenwesen auch bestimmt hat, dass es zum Beispiel soll latinisch sein, dass der Gottesdienst soll am Sonntag sein. Wir haben dann ein bisschen geschaut, wie es zu dieser Aufklärung auch gekommen ist, gerade durch die Französische Revolution und was der Französischen Revolution ein bisschen vorausgegangen ist, im 30-jährigen Krieg. Und das ist ja eigentlich auch das, was heute mehr oder weniger der Atheismus auch durch stark begründet, das aufklärerische Gedankengut. Genau. Aber es hat neben dieser Aufklärung eben auch Erweckungsbewegungen gegeben, Kirchen, die aufgebrochen sind und gesagt haben, wir möchten eigentlich ein bisschen wegkommen von dem Buchstabenglauben, der sich jetzt festgesetzt hat in der Gesellschaft und möchten die Leute wieder zu einem Glauben mit Herzen führen. Und wie wir in der Weltkriegsgeschichte sehen, aus dem 20. Jahrhundert, ist eigentlich gerade vor allem im Zweiten Weltkrieg die Aufklärung wie auch ein bisschen gescheitert. Man war gar nicht so aufgeklärt gewesen, wie man das vielleicht gemeint hat, wenn wir auf Deutschland schauen, wie sie dem Hitler nachgefolgt sind. Und spannenderweise können wir heute auch immer noch durch Propaganda gut beobachten, wie es um unsere Aufklärung wirklich steht. Und mit dem meine ich nicht nur den Putin und Russland, sondern auch viele andere Länder. Und die Kirche ganz am Anfang hatte so etwas von dem puren Wesen gehabt. Wir haben dann die Gemeinschaft angeschaut, die gerade nach Pfingsten in Apostelgeschichte 2 den Stand gekommen ist. Und was sie ja gemacht haben, ist, sie sind immer wieder zusammengekommen, haben gebetet, haben gefeiert, das Abendmahl gefeiert dazu an. Und sie haben geteilt, sind all das geteilt, was sie hatten. Und all das, was überschüssig war, haben sie dann den Armen zukommen lassen. Und irgendwo durch scheint es so, wenn man die Kirche von damals beobachten, ist sie einfach so dialogfähig gewesen mit der Gesellschaft. Sie haben genau gewusst, auf was müssen wir jetzt eingehen, dass wir eben eine gewisse Relevanz bekommen, aber nicht Teil von dieser Welt in dem Sinn werden, sondern weiterhin können Teil von dem Himmelreich sein. Und das ist eine grosse Spannung auch für uns heute. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und das fordert uns extrem raus als Christen. Genau. Und dann haben wir uns auch noch damit auseinandergesetzt, wie denn Kirche heute so in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und dass sie vor allem als etwas wahrgenommen wird, wo sich gegen etwas einsetzt. Homosexualität, Ehe für alle und so weiter. Und weniger wahrgenommen wird, für was dass sie sich denn einsetzen tut. Und wir möchten mit dem heute ein bisschen schauen, ja, wie können wir denn durch unsere Worte und Tat etwas vielleicht auch dazu beitragen, dass man von dem Himmelreich Zeugen tönt, wie es ursprünglich gedacht gewesen wäre. Was mich fasziniert an der ersten Gemeinde ist, dass sie irgendwie eben so ein authentisches Christleben entwickelt hat. Sie haben sich für ihren Glauben nicht geschämt. Und das trotz all den Umständen, die hier geherrscht haben. Das Römische Reich war ja in dem Sinn ein Reich, das extrem viele verschiedene Glaubensströmungen auch hatte. Durch römische Philosophie, durch den römischen Pantheon, der von den Griechen übernommen worden ist. Und sie haben eigentlich auch mega viele Herausforderungen gehabt. Hey, was geben mir denn diese Leute jetzt genau für Antworten? Was sage ich jetzt einem, der im Ares nachfolgen tut? Oder was sage ich einem, der irgendwie die Meinung hat, dass da hat es auch schon ein bisschen das Vernunftdenken gegeben, dass die Vernunft quasi das Höchste aller Dinge ist. Was sagen wir diesen Menschen? Und auch wenn sie gewusst haben, dass die Welt da außen völlig anders denken tut wie mir, sind sie doch mutig aufgezogen und haben etwas von dieser Hoffnung weitergegeben. Und das motiviert mich unheimlich dazu, um das ebenfalls irgendwie zu tun. Und heute, wenn wir uns mit dem Atheismus und dem Islam auseinandersetzen, dann schauen wir vor allem zentrale Stellen anschauen. Und wie gesagt, sehr oberflächlich. Wir müssten fast so ein Q&A machen, also Frage- und Antworten-Podium oder so, dass man das könnte ausführlicher anschauen könnte. Und zu dem wird es heute halt nicht kommen. Hoffentlich können wir dann nachher noch ein bisschen über das ins Gespräch kommen, wenn wir dann Kaffee und Gipfeli haben. Genau. Und es ist wichtig, dass wir uns als Kirchen und als Christen immer wieder ein bisschen bewusst werden, was oder wie können wir jetzt eben mutig und dialogfähig in die Gesellschaft eintreten, wo wir drin stehen. Und wir möchten jetzt zu dem Mann gerade das aus dem 1. Petrus nochmal lesen. Ja, danke vielmals. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, ich lese jetzt aus der Neuen Genfer Übersetzung, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er das Böse tut. Die Worte hat Petrus gut 64 nach Christus von Rom an Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei, gerichtet. Und die Leute, die damit adressiert worden sind, waren Heidenchristen, Christen, die gerade mehr oder weniger frisch im Glauben gestanden sind. Also Christen ohne jüdische Vorprägung. Und darum legt der Petrus im 1. Petrusbrief auch sehr stark Wert auf die Nachfolge. Der Abschnitt jetzt ist aus dem 2. Teil von der Nachfolge in der Welt. Wir haben dann noch den 1. Teil, wo es um die Nachfolge von Gott geht, und den 3. Teil, wo es um die Nachfolge in der Gemeinde geht. Aber gleichzeitig ist der Text, den wir da vor uns haben, vor allem Vers 15 und 16, das, worauf christliche Apologie eigentlich begründet. Das heisst, die Rechtfertigung vom christlichen Glauben. Wenn man sich mit der Apologetik auseinandersetzt, dann kommt man immer wieder auf die Verse zurück. Und ich versuche das einmal, wo der Petrus da sagt, noch ein bisschen eigene Worte zu fassen, weil es dünkt mir mega extrem wichtig, was er da eigentlich sagen tut. Wenn ihr Jesus Christus angenommen habt und durch ihn bei Gott eingebettet sind, braucht ihr nichts und niemand mehr zu fürchten. Drum, bleibt nicht eingeschüchtert, sondern teilt die Hoffnung mit all jenen, die euch zulassen möchten. Macht das freundlich und mit Respekt und achtet darauf, dass ihr ein vorbildliches Leben führen könnt. Denn so vermeidet ihr Heuchelei und könnt dafür auch nicht beschuldigt werden. Wenn ihr all das tönt, könnt es sein, dass ihr dabei ein bisschen leiden müsst. Doch bedenkt, es ist besser, wenn ihr fürs Gute leiden tönt, als fürs Böse. Und ich finde den Text so genial, weil der Petrus auf das Wirkungsgeschehen von Jesus Christus, auf die Hoffnung hinweist und den Christen möchte Sicherheit geben in einem kleinen asiatischen Gebiet, wo ebenfalls extrem viele verschiedene Gedankengüter umeinander sind, dass sie mutig vorangehen können, um diesen Leuten im Dialog zu begegnen weil er genau gewusst hat, wenn ihr Jesus Christus angenommen habt, dann sind ihr schon safe. Dann sind ihr gesichert und müsst euch nicht mehr fürchten von anderen Überzeugungen, Leuten, die euch drohen tun, und so weiter und so fort. Und das ist für Kleinasien, wenn man die Geschichte von Kleinasien ein bisschen verfolgen, etwas sehr Wichtiges eigentlich gewesen. Das war ein sehr umkämpftes Gebiet über Jahrhunderte hinweg. Und in Kleinasien finden wir unter anderem auch so ein bisschen die ersten Kulturen der ersten Formen von Atheismus zum Beispiel vor. Es ist wie so ein bisschen die Schnittstelle in unserer Welt, wo Atheismus und Islam auch immer ein bisschen übereinander geschnitten worden sind. Wir haben ein Kleinasien, das sehr von antiker griechischer Philosophie und römischer Philosophie durchdringt war. Und gleichzeitig haben wir dann auch den Islam, der dann einmal auf Kleinasien gekommen ist, in die heutige Türkei, wo jetzt dann in dem Sinne ja auch geblieben ist. Und sie sind mehr oder weniger fast die ersten Christen jeweils gewesen, die sich mit beidem auseinandersetzen mussten. Also mit dem alten atheistischen Gedankengut wie auch mit dem islamischen Gedankengut. Da haben wir noch eine Karte vom Byzantinischen Reich in 950 nach Christus. Das ist das Byzantinische Reich ist Nachfolger gewesen vom Oströmischen Reich und das hat dann auch noch gut 300 Jahre bestanden, bevor es dann eben durch die islamische Expansion dann eingenommen worden ist. Also die islamische Expansion hat schon im 7. Jahrhundert angefangen und es ist dann eine lange Zeit gegangen, bis dann Kleinasien dann einmal gefallen ist. Wir möchten uns jetzt zuerst einmal mit dem Atheismus ein bisschen auseinandersetzen und dann mit dem Islam und dann am Schluss ein bisschen schauen, was ist da, wo wir weitergehen können und was ist da, wo uns auch Hoffnung spendet tut. Atheismus bedeutet vom Altgriechischen her ohne Gott, Atheos. Atheisten glauben, dass es keinen Gott oder Götter gibt. So glauben sie auch nicht wirklich an Übernatürliches. Und bei Atheisten ist es wichtig, dass wir dann von zwei Hauptgruppen unterscheiden. Es gibt die erste Hauptgruppe, wo der Glauben an Gott und an Übernatürliches in ihrem Umfeld eigentlich tolerieren. Und dann gibt es diejenigen, die das versuchen zu widerlegen. Im Atheismus gibt es in dem Sinn nicht wirklich eine Gründungsperson. Das geht eben schon bis zurück in die antike griechische Philosophie. Der Gedanke eben, dass es keinen Gott gibt. Damals ist es einfach mit dem Tod bestraft worden. Und durch die ganze Individualisierung, die wir ja in unserer Zeit sehr stark bemerken können, ist auch die Form des Atheismus hat sich extrem stark verändert. Zum Beispiel hat man im 19. Jahrhundert noch die konsequente Haltung vertreten, dass all das, was jetzt eben naturwissenschaftlich nicht kann erklärt werden, dass das alles Humbug ist. Und jetzt mittlerweile haben wir Atheisten, die oftmals sich irgendwelchen religiösen Praktiken oder auch esoterischen Praktiken zuwenden und dann zumal irgendwie doch den Zugang zu dem Übernatürlichen suchen tun. Vielleicht ist euch auch schon mal der bekannte Satz von Karl Marx entgegengesprungen. Er hat einmal gesagt, dass Religion das Opium vom Volk sei. Also ein Schmerzmittel, ein Rauschmittel. Und hat mit dem nicht ganz unwichtige Kritik damals im 19. Jahrhundert auch an die Kirche gerichtet, wie es eben dort noch gegangen ist, dass Christen wirklich einen Buchstabenglauben hatten und eigentlich mehr in die Kirche gegangen sind. Wie es einfach ein bisschen dazugehört hat und wie man sich ein bisschen hätte beflügeln wollen, aber es im Alltag nicht wirklich umgesetzt haben. Und er ist davon ausgegangen, dass der Mensch Wahrheit und Lebenssinn ganz kann von sich selber her deuten und dann auch ausüben. Und das ist eine der mehr oder weniger bekanntesten Überzeugungen, die heute auch noch im Atheismus vorherrschen. Etwas, was mega Mut macht, ist, dass die meisten Atheisten eigentlich zu der ersten Gruppe gehören. Weil etwas, was viele Atheisten mit vielen Christen gemeinsam haben, ist die Angst, aufeinander zuzugehen und in Dialog zu kommen und miteinander darüber zu reden, wie es um unsere Überzeugungen steht tut. Auch Atheisten haben sich oftmals nicht viele Gedanken über das gemacht, was sie glauben tun. Und Atheismus ist eigentlich wirklich auch ein Glaube, weil du ihn nicht kannst belegen, dass er besser ist als eine christliche Ansicht, eine islamische Ansicht und so weiter und so fort. Von der zweiten Hauptgruppe gibt es heute eigentlich nicht mehr so viel. Vielleicht ist euch schon mal der Begriff Neuatheismus irgendwo aufgekreuzt. Das ist so ein bisschen die Neuerscheinung vom Atheismus gewesen, wo zum Beispiel von einem Mann wie einem Richard Dawkins sehr stark geprägt worden ist, wo sehr aggressive Art ist von der Auseinandersetzung mit Gläubigen. Also eigentlich schon fast polemisch ist, weil man sucht nicht wirklich den Konsens in einem Gespräch. Oder ist auch nicht wirklich parat, um etwas dazulernen, sondern man basht einfach mit seiner Meinung so drin und versucht, den anderen klein zu machen. Und die Form hat vor 20 Jahren so ihre Blüte gehabt, vor, ja, 15 Jahren, und ist mittlerweile eigentlich auch schon fast wieder vom Aussterben bedroht, weil, wie man merkt, das führt zu nichts, so eine Gesprächshaltung. Wir müssen offen sein für das, was wir jeweils glauben tun. Dann haben wir den Islam. Der Islam ist vom Prophet Mohammed gegründet worden. Der Prophet Mohammed ist entweder 570 oder 573 nach Christus in Mekka geboren und dann 632 in Medina gestorben. Er ist mit 40 dem Engel Dschibril begegnet. Das ist für Juden und Christen ist das der Engel Gabriel. Und der hat ihm während der Meditation in der Nähe von Mekka auf dem Berg Hira gesagt, du, Mohammed, sollst das Wort verkünden, das ich dir offenbaren wird. Also, wo Gott durch den Engel Gabriel ihm wird offenbaren. Und dass es nur einen Gott gibt. Und die Verkündigung ist in dem Sinn so verstanden worden, dass es eine Revidierung vom jüdischen und christlichen Glauben war. Jetzt ist es für den Mohammed schwierig gewesen, um das gar niederzuschreiben, wo ihm gesagt worden ist, weil der Mohammed Analphabet war und nicht schreiben und auch nicht lesen konnte. Und darum hat er all das, was er gehört hat, so verinnerlicht, dass er das rezitieren konnte. Im Islam ist es ja sehr wichtig, dass man den Koran rezitieren tut, und das kommt genau aus dieser Tradition heraus, dass der Mohammed nicht hätte können niederschreiben und dass es eben auch so wichtig wäre, um das können so zu rezitieren. Er ist dann in Mekka geblieben für eine längere Zeit, hat dort gepredigt, aber hat nicht wirklich offene Ohren für seine Botschaft bekommen, worauf aber er dann noch Yathrib gegangen ist, das ist das heutige Medina, ziemlich zentral in Saudi-Arabien. Und dort ist er dann mit offenen Armen begrüßt worden, ist Staatsmann geworden und hat den Islam dort etabliert. Und ist dann später wieder auf Mekka gekommen, hat Mekka ohne Blutvergüssen eingenommen und auch dort den Islam etabliert. Der Islam selber bedeutet vom Arabischen übersetzt her Unterwerfung. Ein Muslim ist eine Person, die sich eigentlich durch Allah, also Gott, unterwerfen. Und das ist eigentlich auch der ganze Lebenssinn in dem Sinn, dass das Leben nach dem Tod dann auch mal gelingen wird und man Einzug wird haben in das ewige Leben. Es geht sehr stark darum, wie jetzt ein Muslim sich unterworfen hat. Sie glauben daran, dass wahre Frieden nur dann auf die Erde kommen tut, wenn alle Allah angenommen haben und sich ihm unterworfen haben. Spannend ist, dass der Islam wie auch das Juden- und Christentum eine abrahamitische Religion ist. Sie gründen auch auf der ähnlichen urväterlichen Geschichte, wie wir das tun. Ist ein bisschen abgeändert. Wenn ihr Zuren verfolgen, merkt ihr das relativ schnell. Aber es ist mehr oder weniger eigentlich das Gleiche. Mit der zusätzlichen Überzeugung, dass sie Nachkommen von Ismael wären. Ismael war ja der Sohn, der nach der Geburt von Isaac dann in die Wüste geschickt worden ist mit dem Hagar. Aber der Ismael hat eben auch die Verheißung bekommen, dass ich deinen Namen werde mehren. Und darum geht das so ein bisschen dort darauf zurück, dass viele Araber glauben, dass sie Nachkommen von Ismael wären. Im Islam gibt es 5 wichtige Säulen. Ich möchte einfach das noch kurz erwähnen, weil der Glaube sehr stark auf dem gründet. Es gibt die Shahada, das ist das Glaubensbekenntnis, wo man bekennen, dass Mohammed der letzte Prophet war, von Gott gesandt worden ist und dass Gott der einzige Gott ist. Wir haben das Gebet, das man 5-mal täglich machen tut. Wir haben das Almosen gegeben an die Armen. Man tut einmal jährlich im Ramadan fasten und man tut einmal im Leben eine Pilgerreise machen nach Mekka. Und das sind mehr oder weniger die 5 Säulen oder Hauptpunkte, die dann eben zeigen, wie sehr hat sich jetzt der Muslim Allah unterworfen, wie sehr hat er ihm gehorcht. Genau. Eigentlich hat der Islam recht viel Gemeinsamkeiten mit unserer Tradition vom Christentum her, aber eben auch wesentliche Unterschiede. Wir würden wahrscheinlich auch sagen, dass die 5 Säulen da nicht ganz unwichtig sind. Wir sind gerade in der Fastenzeit. Auch wir kennen Glaubensbekenntnis. Auch uns ist das Gebet ein wichtiges Anliegen. Jesus hat ein extremes Augenmerk darauf gelegt, dass wir den Armen schauen sollen. Und das Pilgern ist vielmehr eigentlich dazu gedacht, dass man vielleicht auch mal die Geschichte, die in Israel passiert ist, kann kennenlernen und sich das verinnerlichen. Sie glauben an einen einzigen Gott wie mir. Sie akzeptieren Jesus als einen Prophet, wie wir das auch machen, einfach auf eine andere Art und Weise. Sie glauben an ein letztes Gericht. Sie tun den Tora, den ersten 5 Bücher Mose, den Evangelien, den Psalmen, auch eine Wichtigkeit zusprechen. Das wird in ihrer Tradition sogar gesagt, dass sie das sollen respektieren. Aber es gibt eben auch die wesentlichen Unterschiede. Zum einen wird Mohammed mehr verehrt, als dass Jesus verehrt wird. Also der Mohammed ist hierarchisch gesehen über Jesus. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Sie glauben an einen einzigen Gott. Also im Sinn von, bei ihnen wäre das 3 in einem. Das nennt man Tawhid. Gott ist eins und er ist der einzige Gott. Das ist ihre Überzeugung. Das Kommen vom Heiligen Geist interpretieren sie das Kommen als Kommen von Mohammed. Jesus hat ja gesagt an seinen Jüngern, ich werde einmal den Beistand schicken. Und was Muslime oft aus dem herausziehen, ist, dass der Beistand dann der Mohammed wäre. Es gibt im Islam keine persönliche Beziehung zu Gott. Und das ist, denke ich, ein recht wesentlicher Punkt. Sogar nachdem die Zeit hier auf Erden vorbei ist, wird Allah den Muslimen oder den Leuten, die errettet worden sind, fernbleiben. Und das ist eine grundsätzlich andere Überzeugung als wir haben, die glauben, dass wir unmittelbar mit Gott werden, das ewige Leben dann mal wohnen können. Und sie glauben, dass der Koran eine Revidierung der Bibel ist. müssen also mal zum Schluss langsam die zentralen Stellen mal anschauen und schauen, was können wir als Christen genau auf das auch sagen. Die atheistische Weltsicht verneint grundsätzlich die Existenz von einem Gott und auch von übernatürlichem Wirken. Ich selber bin auch vor 8 Jahren sind es jetzt dann, Atheist gewesen, auch wenn ich die christliche Tradition von meinem Elternhaus her gekannt habe. Und ich würde auch den Atheismus nicht einfach schlecht reden, weil ich glaube, es hat sehr, sehr gute Entwicklungen gegeben, die für uns als Kirchen auch wichtig gewesen sind. Wir würden wahrscheinlich heute vom Mensch nicht als ein Würdewesen leben, nicht von einem Würdewesen reden, wenn es zum Beispiel nicht das ganze aufklärische Gedankengut gegeben hätte. Die Aufklärung war ja sehr gegen die Unterdrückung der Schwächeren auch gewesen, auch wenn sie dann nachher wieder die Schwächeren unterdrückt hat. Genau. Und die atheistische Kritik an der Kirche behaltet uns auch immer ein bisschen auf Trab, um uns mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und was sie denken tut. Und das finde ich mir sehr einen wichtigen Beitrag, wenn man so möchte, weil sonst sind wir irgendwann als Kirche, als Christen sehr abgehoben und nicht mehr bei den Leuten. Ich sehe beim Atheismus einfach 2 Grundprobleme. Und das ist das erste, dass der Mensch sich von Natur aus nicht genügen tut. Und dass die Naturwissenschaft zwar das Wie kann erklären, aber nicht das Woher und das Warum. Wenn der Mensch im Atheismus ausschließlich auf seine Vernunft, auf seine denkerische Fähigkeit reduziert wird, dann geht eigentlich sehr viel dabei verloren. Vernunft bedeutet, dass wir Zusammenhänge erkennen, dass wir die Zusammenhänge auch beurteilen, sind sie jetzt gut oder sind sie schlecht, und können nach denen handeln. Aber unser Bewusstsein ist eigentlich viel mehr als nur unsere denkerische Fähigkeit. Wir alle haben die Fähigkeit, um zu fühlen. Schaut euch mal gegenseitig an, kurz, und dann werdet ihr schnell einmal einfach den ersten Eindruck von einer Person haben, von eurem Gegenüber. Und ihr könnt mehr oder weniger ein bisschen warnen, wie es dieser Person geht tut. Das ist etwas Wunderbares, dass wir das können. Unser Bewusstsein ist so, ich finde das, wie gesagt, immer wieder sehr phänomenal, wie Gott das ursprünglich gedacht hat. Wir sind eben beseelt worden und nicht nur einfach künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz handelt auch nach dem vernünftigen Ansatz, den wir gerade gehört haben. Und darum bemerken sogar Atheisten in ihrer grössten Not, dass sie sich selber nicht genügen. Es ist nicht ohne Grund so, wieso dass sich viele Menschen heute so Praktiken wie Meditation und Yoga und Mantras und all das ausrichten. Das wäre nicht der Fall, wenn sie sich selber genügen würden. Sie suchen irgendwo durch den Zugang zu dem Übernatürlichen, wie sie merken, ich selber genüge mich gar nicht wirklich. Ich kann meiner grössten Not gar nicht wirklich entgegentreten. Und bei der Naturwissenschaft ist es halt so, dass sie eigentlich ihre Disziplin wie ein bisschen überspannen. Man kann zwar erklären, wie jetzt beispielsweise der Mensch funktionieren tut, aber man weiss nicht, wie der erste Mensch wirklich entstanden ist. Das weiss man nicht durch eine Evolutionstheorie. Man weiss nicht, wie jetzt der Mensch aus den ersten Einzellern soll jetzt entstanden sein. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir über den ganzen Kosmos nachdenken. Ja, wie steht es denn um die Sterne, um die ganzen anderen Planeten? Wie sind denn die mal entstanden? Wo war der Anfang davon? Und das ist etwas, wo naturwissenschaftliche Erkenntnis uns eigentlich nicht weitergeben kann. Sie wird uns wahrscheinlich immer mehr an den Punkt anführen, wo wir immer mehr werden bis zu dem Anfang kennenlernen. Aber was der Anfang wirklich war, wird immer eine philosophische und theologische Disziplin sein. Also eine geisteswissenschaftliche. Das ist jetzt einfach mal meine Prognose. Ob es dann wirklich stimmt, werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Und eigentlich haben wir als Christen mega viele Antworten oder auch gute Sachen, die wir Menschen weitergeben können, die das glauben tun. Wir glauben, dass wir nicht von dieser Welt kommen. Und dass wir mehr oder weniger eigentlich auch dem wissenschaftlichen Erkenntnishorizont, den man jetzt hat, entsprechen. Wie gesagt, man weiss nicht, wie der erste Mensch wirklich auf die Erde gekommen ist. Was wir glauben, ist, dass wir durch den Willen und durch das Wort von Gott in die Realität gerufen worden sind. Er hat geredet und es ist geworden. Und weil er geredet hat und es geworden ist und wir aus ihm entstanden sind, dürfen wir auch ein gesundes Vertrauen haben darauf haben, dass seine Wegweisung, die er uns durch die Bibel überliefert hat, eine gute Wegweisung ist. Wenn wir aber auf das nicht könnten vertrauen, dann hätten wir mal ein grundlegendes Problem. Und das ist die grosse Spannung zwischen uns und Atheisten. Wir sehnen uns nach dem Vertrauen nach Gott und sie dürsten es nach dem Wissen. Und Vertrauen und Wissen vertreibt sich nicht wirklich so gut. Das merken wir auch in Diskussionen mit so Leuten. Aber durch das Vertrauen haben wir die Hoffnung auf Antworten, wie zum Beispiel, woher der Mensch denn gekommen ist. Oder was allgemeingültige Wahrheiten sind. Und das ist für mich ein grosser Einstiegspunkt am Gespräch mit so Menschen. Wie sie selber auch irgendwo durch merken, dass das Wissen allein nicht genügen tut. Beim Islam ist es zum Teil ein bisschen ähnlich, was so ein bisschen die personelle Beziehung zu Gott anbelangt tut. Was ich am Islam sehr schätze, ist die disziplinarische Haltung, die sie haben. Man tut nicht aus der Haltung herausbeten, dass man dann betet, wenn es einem passt, sondern man betet aus der Haltung heraus, dass man betet tut, wie es Gott gebührt. Das ist im Wesentlichen ein Unterschied. Und das machen sie meiner Meinung nach mit einer grossen Sorgfalt. Aber in dem drinnen ist eben auch wieder die Gefahr, dass man sich auf Leistung reduziert. Und in dem Beziehungsverhältnis drinnen bleibt eben der Mensch Gott immer fern. Und es ist auch schwierig für mich jetzt zu verstehen, wieso dass der Mohammed mehr sollte geachtet werden sollte als Jesus. Wenn wir all die drei Traditionen berücksichtigen, das Judenchristentum und der Islam, dann sehe ich irgendwie wie nicht, dass das Leben von Mohammed mehr von der Herrlichkeit gezeugt hat, von Gott, als Jesus. Der Mohammed selber hat in Sura 46, Vers 9 sogar selber gesagt, dass er sich selber als Prophet und als Warner versteht tut. Und dass er selber nicht weiss, woher er mal gehen wird. Jesus hingegen ist ganz anders gewesen. Er hat sich nicht nur als Prophet verstanden, sondern als Erlöser von dieser Welt, wo durch Gott gesandt worden ist. Und er hat genau gewusst, wohin er einmal gehen wird. Er hat wollen sterben, weil er gewusst hat, nur das bringt eine Lösung. Und schlussendlich ist es auch nur durch seine Gnade möglich geworden, nach unserer Überzeugung, dass wir gerecht sein von Gott und dass das nicht eine Leistung ist, die wir selber vollbringen können. Es wird auch oft kritisiert, dass die Bibel eben nicht das wiedergegebene Wort sei von Gott. Aber wenn man so ein bisschen die Entstehungsgeschichte vom Koran anschaut, dann weiss man auch, dass der Koran ebenfalls mündlich überliefert worden ist, sogar über mehrere Jahrhunderte hinweg, bis es dann einmal wirklich eine Gesamtfassung gegeben hat. Und dann hat es einmal einen Kalif gegeben, der dritte Kalif, der Uthman, der hat einmal gewisse Gesamtfassungen bei sich gehabt. Also erste, nicht Gesamtfassungen, so wie man sie heute kennt, sondern einfach erste Zusammenfassungen von dem, was man jetzt schon mal vorgelegt bekommen hat. Hat über 10 Fassungen gehabt und einfach alle verbrennt, bis auf eine, die richtig sein soll. Und er hat darauf vertraut, auf die Aussagen von den Jüngern, die der Mohammed auch hatte, um festzulegen, welches ist jetzt der richtige Koran oder die richtige Fassung. Aber in einer mündlichen Tradition ist es immer fragwürdig, ob es wirklich eins zu eins wiedergegeben worden ist. Und wir vertrauen ja darauf, dass der Heilige Geist die Menschen, die Jünger geführt hat in der Zusammentreihung von unserer Gesamtfassung, der Bibel. Und wenn der Koran wirklich eine Verbesserung von der Bibel wäre, dann frage ich mich, ja, wieso werden die Frauen schlechter dargestellt? Und wieso gibt es auch so viel Gewalt? Und ich verstehe den Gedanken auch nicht ganz, dass wenn Frieden erst auf die Welt gekommen ist, wenn alle Allah arbeiten, was passiert denn mit denen, die das nicht machen? Die sich weigern, zum Allah anzubeten? Und in dem Sinne ist eben auch ein grosses Potenzial, was wir heute auch unter dem Dschihad verstehen. Oder einem IS beispielsweise. Ihr Ziel ist es genau, den islamischen Staat aufzurichten, der eigentlich genau das zum Ziel hat, dass alle Menschen Allah arbeiten und sich ihm unterwerfen. Wir können noch extrem viel sagen zu diesen zwei. Und eben, es ist sehr, sehr theoretisch. Aber jetzt möchten wir noch mal schauen, was der Petrus uns eigentlich möchte mit auf den Weg geben möchte, mit dem, was er gesagt hat. Und mit dem, was noch für unsere Zeit auch meinen könnte. Es gibt extrem viele Menschen, Artisten und Muslime, die genau nach dieser Hoffnung suchen, die wir haben dürfen durch Jesus Christus. Auch wenn sie es nicht gerade wirklich aussprechen tun, so wird im Mensch drin immer das Verlangen sein, nach dem, was da oben ist. Wir können unsere Arme in den Himmel ausstrecken und es fasziniert uns immer wieder, wie der Himmel zustande gekommen ist und der Kosmos. Auch wenn wir es naturwissenschaftlich erklären können, es wird aber immer ein Geheimnis sein, von woher das kommt. Das macht den Menschen gewunderig und auf Gott aufmerksam. Und auch sie merken einmal an einem Punkt in ihrem Leben, dass sie sich selber, wie gesagt, nicht genügen tun. Muslime hingegen suchen die Nähe zu Gott, zum Teil sehr verzweifelt. Und was bei uns das Versprechen von Gott ist, ist, dass er dich Tag und Nacht begleiten wird. Egal, wo du hingehst, egal, wo du bist. Er ist da und bewahrt dich, ganz egal, wie es rauskommt. Und eigentlich haben wir sehr, sehr viele Diskussionspunkte mit ihnen, wo man einsteigen können. Gebet, Fasten, Glaubensbekenntnis, Gott als einziger Gott. Es gibt so viel, wo man mit ihnen eigentlich ins Gespräch kommen könnte und die Hoffnung weitergeben könnte. Aber es ist wichtig, dass wir die Offenheit haben, um den Schritt zu machen. Um auf die Menschen zuzugehen und ihnen nicht aus dem Weg zu gehen. Weil wenn wir den Schritt nicht machen, wer macht denn dann? Und darum dürfen wir für heute auch einmal mehr mitnehmen, so ein bisschen hinterfragen, wie steht es eigentlich um mein authentisches Christsein? Stimmen meine Worte und Taten überein oder nicht? Glaube ich überhaupt an die Hoffnung? Hat mich die Hoffnung erfüllt, die durch Jesus Christus gegeben worden ist? Ich hoffe, dass du hast können etwas aus dem mitnehmen, was wir heute angeschaut haben. Weil es ist wirklich wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir ins Gespräch kommen mit diesen Menschen, die anders glauben und denken wie wir. Das ist unser Auftrag eigentlich auch, um auf diese Menschen einzugehen. Und wir dürfen ganz gelassen sein. Wenn jemand nicht möchte zulassen, dann soll er das nicht. Und dann ist das vollkommen okay. Wir sollen uns auf diese Menschen ausrichten, die uns möchten das Gehör schenken und dieser Botschaft, die auch heute noch Relevanz hat. Ich möchte dich wirklich ermutigen, in deinem Umfeld, gang mutig voran und wage die Schritt. Wage es auch dann, wenn du dir selber einreden tust, dass du zu wenig wissen wirst über die Überzeugungen. Die wirklich eigentlich blöd wären, sind die, die es gar nicht erst probieren und sich nie damit auseinandersetzen. Und darum kannst du nicht verlieren dabei. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, bist du schon eingebettet in ihm. Amen. Ich möchte gerne noch beten, bevor wir einen weiteren Lobpreisteil haben dürfen. Hey, danke dir, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum wertvoll und in deinem Bild geschaffen hast. Dass wir selber dürfen sogar über uns selber staunen. Auch wenn wir manchmal ein bisschen wenig von uns denken tun oder uns klein halten tun. So sind wir doch so ein wunderbares Geschöpf, wo etwas von deiner Herrlichkeit zeugt. Und ich danke dir, dass das erlebbar ist. Hey, bitte dich, dass du uns führen und leiten tust, wenn wir Menschen begegnen tun, die dich noch nicht kennen. Dass du uns zeigen tust, wo wir Anhaltspunkte finden für ein Gespräch. Und dass du uns den Mut schenkst und die Dialogfähigkeit auch, um wirklich auf die Menschen empathisch einzugehen. Dass wir dürfen etwas von dieser Hoffnung weiter versprühen, die du uns gegeben hast. Amen.